Ich hatte letzten Sonntag schon begonnen mit dem Thema Abendmahl bzw. Brotbrechen. Ich möchte da heute weitermachen. Ganz kurz zur Zusammenfassung oder zwei wichtige Punkte nochmal aufgreifen vom letzten Mal. Wir haben im 1. Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 11, eine wichtige Aussage in Vers 27 und 28. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Diese Bibelstelle, die jeden Einzelnen anspricht, der am Abendmahl teilnimmt, hebt die Verantwortung des Einzelnen hervor. Das heißt, jeder, der am Abendmahl regelmäßig schon teilnimmt, ist aufgefordert, sich selbst zu prüfen. Und eben zu prüfen, ob alles in Ordnung ist, zum Beispiel im Zwischenmenschlichen, ob Streit da ist, ob andere Dinge da sind, die geklärt werden müssen. Und wenn er zum Schluss kommt, dass so etwas vorhanden ist, dann sollte er nicht am Abendmahl teilnehmen, sondern es aussetzen bzw. versuchen, das vorher noch zu klären. Wenn das nicht geht, dann einfach einmal nicht teilnehmen und das nächste Mal dann wieder teilnehmen. Hier wird eben die persönliche Verantwortung angesprochen und hier geht es nicht um irgendwelche Dinge, die manchmal ein Problem darstellen für Gläubige. Zum Beispiel manchmal sagt jemand, der gläubig ist, ich fühle mich heute ganz schön unwürdig. Ja, und von diesem Gefühl her nehme ich jetzt am Abendmahl nicht teil. Ja. Aber das soll eben nicht auf so einem Gefühl sich gründen. Ja. Wenn wir uns unwürdig fühlen, was sollen wir dann tun? Wenn wir uns unwürdig fühlen und es gibt keinen konkreten Anlass, also dass zum Beispiel wirklich etwas vorgefallen ist und das dazu führt, dass ich mich unwürdig fühle, wenn es einfach so ist, dann soll ich auf den Herrn schauen. Der Herr Jesus, er ist derjenige, der würdig ist. Er ist derjenige, der vollkommen ist, der heilig ist, der dieses Werk für uns vollbracht hat. Und dann dürfen wir getrost auf den Herrn schauen und dann auch wissen, er hat mich gerechtfertigt, er hat mich erlöst. Und er hat mich würdig gemacht. Ja. Die Würdigkeit, die kommt nicht von uns, sondern die kommt von ihm, von dem Herrn Jesus. Und selbst zu sagen, ich möchte heute nicht teilnehmen am Abendmahl, da muss ich dann wirklich konkret Punkte haben und auch die aufzählen können und sagen können, genau dieser Punkt, der muss geklärt werden. Also es basiert nicht auf einem Gefühl. Es kann sein, dieses Gefühl kommt von einem Anlass, aber wenn das nicht der Fall ist, dann soll man sich in diesem Sinne auch dann nicht verunsichern lassen, sondern auf dieses Werk schauen, das der Herr vollbracht hat und wissen, dass was er getan hat, ist ausreichend. Er ist ausreichend, um mich zu erlösen. Also reicht es auch aus, um am Mahl teilzunehmen. Dieser Vers eben zielt auf die persönliche Verantwortung und manche nehmen diesen Vers, um zu behaupten oder zu begründen, dass die Gemeinde hier keine Verantwortung hat. Also dass es nur um die persönliche Verantwortung geht. Und sobald jemand, egal wer das jetzt ist, ja, sei es, dass er regelmäßig kommt, dass er einmalig zu Besuch ist, sobald derjenige zum Schluss kommt, ich habe mich selbst geprüft, also kann ich teilnehmen, dann darf er auch teilnehmen und die Verantwortlichen der Gemeinde hätten keinerlei Autorität zu sagen, nein, das geht nicht, denn wir haben keine Gespräche geführt, wir haben es gar nicht geprüft, ob die Voraussetzungen gegeben sind. Und den Hinweis darauf, dass diese Stelle nicht als Grundlage dafür genommen werden darf, die Verantwortung der Gemeinde auszuklammern, sehen wir im Kapitel vorher, in 1. Korinther 10. Da tadelt nämlich Paulus die Korinther und er sagt Folgendes ab Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Seht das Israel nach dem Fleisch, stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir etwas stärker als er. Also hier tadelt er die Korinther für eine Gemeinschaft, die Gott nicht wohlgefällig ist. Und hier ist es ganz klar ein Appell an die Korinther, an die Gemeinde zu Korinth. Denn derjenige, der noch am Götzenopfer teilnimmt, der hat noch gar nicht verstanden, worum es geht. Wir müssen uns auch damals in die damalige Zeit zurückdenken. In der damaligen Zeit herrschte Religionssynkretismus. Ja, was heißt Synkretismus? Synkretismus bedeutet, dass man Religionen vermischt. Ja, im Römischen Reich gab es viele Religionen und es war durchaus denkbar, dass jemand an mehreren Religionen sozusagen, an mehreren Ritualen oder Zusammenkünften von verschiedenen Religionen, dass er da teilnimmt und so auch es für ihn kein Problem darstellt, dass er auch noch bei den Christen ist und da auch noch mit teilnimmt. Ja. Also vom römischen Denken her, von der damaligen Kultur, war dieser Exklusivheitsanspruch, den die Christen hatten, nicht selbstverständlich. Und das war auch ein Hauptgrund, warum es Christenverfolgung dann gab unter den verschiedenen römischen Kaisern, weil die Christen sagten, wir sind nicht bereit, auch den Kaiser als Gott anzuerkennen oder dem Kaiser zu räuchern und gleichzeitig unserem Gott zu dienen. Nein, jemand, der wirklich gerettet war, der wiedergeboren war, der sagte, ich diene allein meinem Gott, ich diene allein dem Herrn Jesus und ich mache an diesen ganzen Dingen nicht mit. Aber bei den Korinthern hatten das offensichtlich manche nicht verstanden und hier waren die Verantwortlichen der Gemeinde gefragt, für Ordnung zu sorgen, ja, und zu sagen, nur wer wirklich gerettet ist, ein gutes Zeugnis hat und sich distanziert hat von den ganzen Kulten, die es ja gab und entsprechend die Voraussetzungen, die biblischen Voraussetzungen erfüllt, der soll dann auch am Abendmahl teilnehmen. Also wir sehen hier, wir haben die beiden Bereiche. Wir haben erstmal die Verantwortung der Gemeinde zu sagen, zu prüfen, wer darf teilnehmen und dann den zweiten Bereich, den persönlichen Bereich. Und der persönliche Bereich, der sollte jedes Mal, wenn Abendmahl stattfindet oder vorher, dann entsprechend auch durchgeführt werden. Also diese Selbstprüfung ist ein dauernder Prozess, in dem der Gläubige sich befindet. Diese Prüfung oder diese erstmalige Zulassung zum Abendmahl ist normalerweise etwas Einmaliges. Hier ist die Gemeinde nicht gefragt, jedes Mal wieder erneut alle zu prüfen, sondern es geht hier einfach erstmal darum, wer nimmt erstmal teil. Und nur, wenn dann Gründe vorliegen, die zu einem Ausschluss führen, zum Beispiel jemand, der am Abendmahl teilnimmt, lässt sich auf eine unzüchtige Beziehung ein, dann muss die Gemeinde natürlich wieder tätig werden. Also die beiden Bereiche waren ein ganz wichtiger Aspekt, den ich letztes Mal aufgezeigt hatte. Und ich hatte abgeschlossen und möchte da jetzt auch wieder anknüpfen mit der Grundvoraussetzung. Die Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Abendmahl ist natürlich, dass man wiedergeboren ist, dass man gläubig ist, dass man gerettet ist. Denn man denkt ja an dieses große Werk, das der Herr für uns getan hat. Und jemand, der nicht wiedergeboren ist, ist davon ausgenommen. Natürlich kann der auch dran denken, was der Herr getan hat. Ja, es gibt ja Menschen, die sagen, sie leugnen durchaus nicht, dass Jesus gelebt hat, dass er möglicherweise auch gestorben ist. Aber das heißt noch nicht, dass sie dann wirklich wiedergeboren sind. Deswegen noch ganz kurz auf diesen Aspekt, die Wiedergeburt. Und auch da habe ich eine kleine Anekdote, die mir eingefallen ist. Und zwar, ich denke mal, die meisten von euch kennen Jonathan Edwards. Jonathan Edwards war in Amerika, galt als größter oder einer der größten Theologen der Erweckung im 18. Jahrhundert in Amerika. Und er war auch tätig in der Gemeinde, auch dort gab es Erweckung. Und er kam in eine Auseinandersetzung mit der restlichen Gemeindeleitung, da einige dafür waren, alle zum Abendmahl zuzulassen, auch die Ungläubigen. Und zwar mit der Begründung, dass das Abendmahl ja dazu beitragen kann, dass jemand gerettet wird. Ja, es geht ja um das Werk des Herrn. Also kann es sein, wenn jemand Ungläubiges am Abendmahl teilnimmt, dass er dadurch zum Glauben kommt. Und das ist natürlich keine biblische Position. Und er hat sich dagegen gestellt, ganz klar. Und das hat sogar dazu geführt, dass er seine Gemeinde verlassen musste, weil er sich da nicht durchsetzen konnte. Es gab schon so viele, die praktisch diese andere Meinung vertraten, dass er gehen musste. Also ein sehr trauriger Zeitabschnitt auch im Leben von Jonathan Edwards. Aber da sehen wir auch, dass nicht mal das unbedingt selbstverständlich ist, dass gesagt wird, jemand muss gläubig sein, um teilzunehmen. Und natürlich, wenn wir die Großkirchen anschauen, da erfolgt ja eine Prüfung in den seltensten Fällen, dass wirklich geprüft wird, wer da an der Messe zum Beispiel teilnimmt oder im evangelischen Gottesdienst am Abendmahl. Das ist der allgemeine Trend und dieser Trend ist leider auch in vielen Gemeinden vorhanden. Deswegen müssen wir diese Stelle beachten im 1. Korinther 10 und natürlich auch die anderen Stellen, wo es um Gemeinschaft geht. Auch das sind Stellen, die für uns wichtig sind, wie der 2. Johannesbrief. Aber erstmal die Grundlage. Die Grundlage ist, dass jemand wiedergeboren ist. Das heißt, er hat das Evangelium verstanden. Und das Evangelium, was ist das Evangelium? Ganz kurz zusammengefasst, das Evangelium hat zwei Seiten. Das heißt, zwar frohe Botschaft, aber es hat auch erstmal einen Teil, der nicht so frohmachend wirkt, nämlich zum einen die Eigenschaften Gottes, die Heiligkeit Gottes, den Zorn Gottes über die Sünde, was natürlich im großen Kontrast steht zu dem Menschen selbst, der gefallen ist, der von Gott entfremdet ist, der auf dem Weg ins Verderben ist und der durch seine Schuld und Sünde Gott nicht gefallen kann. Ja. Der Römerbrief sagt uns, es wird geoffenbart Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und das ist natürlich ein Aspekt, der dem Menschen nicht so gefällt und es ist leider auch ein Aspekt, der gerne ausgeklammert wird. Man sagt, es ist eine frohe Botschaft, also brauchen wir nur den zweiten Teil der Botschaft. Aber wenn wir den ersten Teil nicht verkündigen und nicht sagen, dann kann demjenigen, der diese Botschaft hört, auch nicht klar werden, warum muss er überhaupt gerettet werden? Ja, das kann man ausprobieren, zu jemandem hingehen und sagen, du musst gerettet werden. Ja, dann wird er sagen, ja, mir geht's doch gut. Ja, warum muss ich gerettet werden? Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin getauft, kommt vielleicht noch und ein paar andere Dinge. Warum muss ich gerettet werden? Es muss erstmal klar gemacht werden, dass eine Grundvoraussetzung nicht gegeben ist, nämlich die Heiligkeit. Der Mensch ist von Natur aus nicht heilig, sondern Sünder. Und deswegen braucht er das Evangelium. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann, dass das Heil oder die Errettung nicht von uns selbst bewirkt werden kann, sondern von demjenigen bewirkt worden ist, der in diese Welt geschickt worden ist, nämlich Jesus Christus. Jesus ist Mensch geworden und genau daran denkt man ja auch beim Abendmahl. Jesus kam in diese Welt, er wurde Mensch, er kam als der Erlöser, er kam, um uns von unserer Schuld und Sünde freizukaufen. Und das war nötig, wir mussten freigekauft werden. Das, was zu unserer Erlösung beiträgt, ist also etwas, was nicht wir getan haben, sondern was jemand für uns aus reiner Liebe getan hat, um uns aus unserem unrettbar, aus unserem verlorenen, aus unserem schlimmen Zustand zu erlösen. Und somit ist es das Werk des Herrn, dieses vollkommene Werk, das Menschen rettet. Und dieses Werk ist geschehen vor 2000 Jahren, da haben wir noch gar nicht gelebt. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann wird umso deutlicher, dass wir nichts dazu beitragen konnten. Es ist aus Gnade, deswegen heißt es ja auch, die eine Stelle aus dem Epheserbrief möchte ich kurz vorlesen, dass es nicht aus uns ist, Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist Gnade, es ist ein unverdientes Geschenk und es steht ausdrücklich, es ist nicht aus euch, es ist Gottes Gabe. Gut, wenn es nicht aus uns ist, was können wir dann tun, wenn jemand uns fragt, wie kann man gerettet werden, was können wir dem sagen? Ja, wir können das sagen, was Paulus zum Kerkermeister sagte, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Wir kommen in den Genuss dieser Erlösung, dieses Heils, indem wir unser Vertrauen auf das setzen, was für uns geschehen ist. Indem wir nicht mehr auf uns selbst vertrauen, auf unsere Werke, auf unsere Gesinnung oder sonst etwas, sondern allein auf das, was für uns geschehen ist, aus reiner Liebe. Und da gibt es sehr viele Bibelstellen, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und man kann sehr viele Bibelstellen aufzählen, wo ganz klar gesagt wird, es ist der Glaube. Und im Epheserbrief, hier diese Stelle, wird ja der Glaube auch erwähnt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. und das nicht aus euch. Das wird noch hinzugefügt, damit auch diesbezüglich sich niemand einbildet oder sich niemand auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ich habe den Unterschied gemacht. Nein, wir sollen uns demütigen vor dem lebendigen Gott und wissen, er hat den Unterschied gemacht. Er hat uns berufen und er hat uns lebendig gemacht mit Christus. So wird es ganz am Anfang des zweiten Kapitels aufgezeigt. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Wir waren tot. Wir waren nicht etwa lebendig, wir waren tot. Und der Jesus selbst betonte das auch, indem er sagte, lasst die Toten ihre Toten begraben. Ein Toter sagt nicht so, jetzt werde ich lebendig, sondern ein Toter wird auferweckt. Und das ist genau der Gedanke, der hier ausgedrückt wird. In Vers 4 dann heißt es, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Also hier sehen wir, dass wir das dem Vater zu verdanken haben, dem lebendigen Gott, der uns lebendig gemacht hat, der uns gezogen hat, der uns geliebt hat, der uns dieses Geschenk der Gnade hat zuteil werden lassen. Und deswegen sagt auch Paulus, er nennt das Evangelium der Gnade Gottes. Ja, weil die Gnade hier im Vordergrund steht. Weiter möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen. Wichtig ist, dieses Werk verstanden zu haben, dass einem klar ist, es liegt nicht an mir, sondern es liegt am Herrn, es ist sein Werk, er hat alles für uns getan und wir ruhen in diesem vollbrachten Werk. Wir freuen uns darüber, wir sind dankbar und auch natürlich im Abendmahl soll diese Dankbarkeit auch mit zum Ausdruck kommen. Also diese Grundvoraussetzung muss erstmal gegeben sein, dass derjenige wiedergeboren ist. Und was ich letztes Mal nicht erwähnt hatte, war die Taufe. Die Taufe wird ja nicht ausdrücklich als Voraussetzung fürs Abendmahl erwähnt. Aber wir sehen in der Bibel, dass das Erste, was folgte auf den rettenden Glauben, auf die Wiedergeburt, das war die Taufe. Es gab im Prinzip, wenn wir die Anfangszeit der Gemeinde anschauen, dann gab es diese Situation in der Anfangszeit nicht, dass jemand, der zum Glauben kam, nicht getauft war. Das kam erst später, das kam aber schon unter Paulus, denn Paulus sagt, ich bin nicht ausgesandt, um zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und dann sagt er, ich bin froh, dass ich den und den und den nicht getauft habe. Das heißt, in der Folgezeit wurde der Abstand zwischen der Wiedergeburt und der Taufe etwas größer, möglicherweise auch, weil es vorgekommen ist, dass jemand getauft worden war, der nur ein Bekenner war und der nicht wirklich gläubig war. Es wird in der Schrift uns nie ausdrücklich gesagt, warum Paulus diesen Abstand größer werden ließ zwischen der Errettung oder zwischen dem Zeitpunkt, wo jemand sagt, er ist gläubig, und der Taufe. Aber es macht natürlich Sinn, es gibt Gründe dafür, das zu tun. Aber was trotzdem deutlich wird, auf Glaube folgt die Taufe. Also das ist ein erster Gehorsamsschritt, den der Gläubige vollbringt und den er tut. Und wenn jemand sagt, also Taufe, das brauche ich eigentlich noch gar nicht, dann kann man, denke ich, einfach sagen, gut, wenn du das nicht brauchst, dann bist du vielleicht auch noch nicht so weit, am Abendmahl teilzunehmen. Ja. Deswegen ist es eine sinnvolle Reihenfolge, erstmal zu warten, bis jemand wirklich so weit ist und sagt, ich möchte dieses Bekenntnis ablegen, dass ich mich taufen lasse und dass man dann erst im nächsten Schritt über das Abendmahl spricht. So handhaben wir das ja auch, dass erstmal die Taufe folgt, wenn jemand zum Glauben gekommen ist und dann können auch dann je nachdem, also normalerweise im Anschluss die Gespräche über das Abendmahl erfolgen. Was ich noch aufzählen oder kurz wiederholen wollte vom letzten Mal, sind die drei Punkte, die wichtig sind, wenn es ums Abendmahl geht. Welche Punkte können wir aus der Schrift ableiten, wo die Gemeinde eine Verantwortung hat, hier eine Prüfung zu machen? Da hatten wir erstens die moralische Reinheit, die sich auch erst aus 1. Korinther 5, Verse 6 bis 7 ergibt. Und zwar in 1. Korinther 5, Verse 6 bis 7, da werden genau Dinge aufgezählt, die im Prinzip zum Gemeindeausschluss führen, nämlich wie Unzucht, Lästerung und solche Dinge, die ganz klar ein Ausschlusskriterium auch fürs Abendmahl darstellen. Ja. Wenn jemand zum Beispiel zum Glauben kommt, der in einer unzüchtigen Beziehung lebt und noch nicht so weit ist, dass er das erkannt hat, dass das falsch ist und sagt, nee, ich sehe das als Ehe oder wie auch immer, dann braucht man über eine Zulassung zum Abendmahl erstmal gar nicht sprechen. Derjenige braucht weitere Unterweisung und dann muss dadurch, dass er mit dieser Beziehung bricht, muss klar werden, dass er wirklich gläubig ist, dass er wirklich echt ist. Dann lehrmäßige Reinheit ist der zweite Punkt, den wir aus 2. Johannes, Verse 9 und 10 ableiten können. Auch hier eine Stelle, wo es nicht ums Abendmahl geht, sondern allgemein um die Frage, mit wem sollen Gläubige Gemeinschaft haben und mit wem nicht. Und in 2. Johannes, ab Vers 9, heißt es folgendermaßen: Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Also angenommen, jemand kommt in die Gemeinde und sagt, ich möchte gerne bei euch am Abendmahl teilnehmen, aber es kommt vielleicht raus im Gespräch, er glaubt nicht an die Gottheit Jesu, er glaubt an andere Grundlehren nicht, die wir aus der Schrift her glauben, dann müssen wir sagen, dann kann er auch nicht am Abendmahl teilnehmen. Das heißt, er hier sogar den grüßt nicht mal. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie man damit umgeht. Ja, ich denke, ein Hallo ist deswegen trotzdem nicht falsch oder fehl am Platz. Grüßen hieß ja vom Griechischen her beziehungsweise vom Hebräischen noch etwas mehr. Ja, es könnte hier eine Anspielung auf den hebräischen Gruß Shalom sein. Shalom heißt Friede und das heißt, dass man auch ganz speziell denjenigen den Frieden Gottes wünscht und zuspricht. Und das ist bei Irrlehrern etwas, was man nicht tun sollte. Man darf natürlich dem wünschen, dass Gott ihm Weisheit schenkt, dass Gott ihm zur Umkehr führt. Das sagt auch Paulus, ob Gott ihm nicht etwa Buße schenkt im 2. Timotheusbrief. Aber wenn deutlich geworden ist, derjenige möchte nur seine Lehren verbreiten und wenn er in der Gemeinde ist, ja, kontaktiert er andere, versucht Kontakte zu knüpfen mit vielleicht jemandem, der nicht so fest steht und versucht seine Lehren zu verbreiten, dann muss man sagen, da muss man einfach auf Distanz dann gehen. Und es ist klar, dass so jemand dann nicht am Abendmahl teilnehmen darf. Man muss eventuell so weit gehen, dass man sagen, er darf auch gar nicht mehr in die Versammlung kommen. Also hier sehen wir 2. Johannesbrief, ganz wichtig natürlich auch für diesen Aspekt, lehrmäßige Reinheit. Und wichtig ist, es geht hier nicht um jeden sekundären Punkt. Ja, es geht nicht um jede Detailfrage. Man kann nicht verlangen, dass jeder in jeder Detailfrage mit einem selbst, mit der eigenen Auffassung übereinstimmt. Es geht hier ganz klar um die Grundlehren der Schrift und natürlich, dass keine Irrlehren vertreten, geglaubt werden oder daran festgehalten werden. Und dann haben wir noch den dritten Punkt, der sich wiederum aus 1. Korinther 10 ergibt, das, was wir gelesen haben, diesen Zwiespalt, den manche hatten, gleichzeitig zum Beispiel bei Götzenopfern teilzunehmen und gleichzeitig in die Gemeinde zu kommen. Einfach daraus ergibt sich die Aufforderung, unreine Verbindungen abzubrechen. Ja, wenn man erkannt hat, eine bestimmte Verbindung, sei es Gemeinde, sei es keine Gemeinde, sondern etwas anderes, ist nicht biblisch, sondern da gibt es sogar Dinge, die dämonisch sein könnten, dann ist es wichtig, hier auf Distanz zu gehen und diese unreine Verbindung wirklich abzubrechen. Hier geht es um Verbindung zum Beispiel zu einer Gemeinschaft, ja, die solche Dinge praktiziert, dass man solch einen Zwiespalt eben nicht duldet im eigenen Leben und natürlich die Gemeinde das auch prüft, dass nicht jemand einmal an der Messe teilnimmt und am nächsten Sonntag hierher kommt und dann hier am Abendmahl teilnimmt. Ja. Das ist solch ein Beispiel und da gibt es viele andere Beispiele, wo die Gemeinde eine Verantwortung hat. Nun, was ist noch wichtig in Bezug auf das Abendmahl? Was tun wir? Wir bekennen uns zu der Gemeinschaft mit dem Herrn, ergibt sich aus 1. Korinther 10, Vers 16. Wir haben Gemeinschaft untereinander. Aus 1. Korinther 10, Vers 17 ergibt sich auch die Verantwortung füreinander. Das lese ich ganz kurz noch vor. Es heißt in Vers 17: Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Wir sind ein Brot, wir sind am Leib Christi als Gläubige Und wir sind Glieder an diesem einen Leib und deswegen haben wir Verantwortung füreinander. Also so auf ganz anonymer Basis praktisch am Abendmahl teilnehmen, das passt nicht, denn man drückt auch diese Einheit untereinander aus durch das Abendmahl. Ja, das sich kümmern füreinander. Auch das ist ein Aspekt, der durch das Abendmahl ausgedrückt wird. Es ist also nicht nur ein bloßes Gedenken an das, was der Herr getan hat, sondern es ist auch das Miteinander, dieser gemeinsame Aspekt. Dann der dritte Punkt ist, dass wir seinen Tod verkündigen, bis er kommt. Also es geht um seinen Tod, das, was er getan hat, und es geht um die Erwartung seiner Wiederkunft. Einfach nochmal von der Bedeutung her vom Abendmahl. Eine nächste Frage ist, wo soll das Abendmahl gehalten werden? Wo kann das sein? Auch hier gibt es manche, die sagen, sobald sie einen Christen treffen, dann, auch wenn sie nur 3 sind oder 4, dann möchten sie mit denen zusammen das Abendmahl halten. Ja, egal, wo das jetzt ist. Durch das bis jetzt Gesagte ist das keine gute Idee, das so zu praktizieren. Denn sobald das in diesem Rahmen geschieht, ist wieder die Verantwortung der Gemeinde gar nicht gegenwärtig. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub fahre und dann treffe ich 2 Gläubige und sage, ich halte das Abendmahl mit euch, dann weiß ich ja im Prinzip gar nicht, wie die Gemeinde dazu steht. Ja, seine Gemeinde zum Beispiel. Ich weiß nicht, hat die Gemeinde vielleicht einen von beiden ausgeschlossen? Ja, gibt es sonst irgendwelche anderen Punkte? Deswegen ist das keine gute Idee, das so zu praktizieren, sondern es muss in einem Rahmen sein, wo die Verantwortung der Gemeinde auch zieht, so könnte man sagen. Ja, also in einer Veranstaltung, die letztendlich von einer der beiden, wenn jetzt 2 Gemeinden involviert sind, von einer der beiden Gemeinden ausgeht, wo eben auch Verantwortliche da sind. Ja, das ist ein Aspekt, der wichtig ist. Aber es muss nicht begrenzt sein auf die eigene Gemeinde. Wenn man eine andere Gemeinde kennt und weiß, diese Gemeinde steht gut, ja, das sollte man natürlich prüfen, dann kann man dort auch nach Übereinkunft und nach gewissem Austausch dann sagen, okay, während dieser Veranstaltung nehme ich am Abendmahl dort teil. Wichtig ist aber, dass gegeben ist, dass diese Verantwortung einfach da ist. Und ob das dann am Sonntag ist oder während der Bibelstunde ist, das ist eigentlich nebensächlich. Da sagt uns jetzt die Schrift nicht ausdrücklich, es darf nur so sein oder in diesem Zusammenhang sein, obwohl wir manche Hinweise haben. Ja. Also die Hinweise sind dahingehend, wenn wir schauen, als die Gemeinde entstanden ist. Apostelgeschichte 2, Vers 42, da sehen wir, dass dieses Brotbrechen, was eine Bezeichnung für das Abendmahl ist, dass dieses Brotbrechen regelmäßig stattfand. Und von der Beschreibung her können wir da sehen, es fand mehrmals statt als nur einmal in der Woche. Ja, das können wir davon ableiten. Es fand auch in den Häusern statt. Und auch, dass es in den Häusern stattfand, heißt nicht, dass es außerhalb der Verantwortung der Gemeinde lag, sondern wir müssen bedenken, dass viele der Versammlungen am Anfang in Häusern auch stattfanden. Ja, das war einfach eine Notwendigkeit, weil man sich nicht immer im Tempel aufhalten konnte. Sie waren ja am Anfang noch viel im Tempel, aber das wurde immer problematischer. Also versammelte man sich auch mehr und mehr in den Häusern. Und dann gibt es ganze Gemeinden, die in dem Haus von irgendjemand waren. So wird es ausdrücklich in der Schrift gesagt. Und entsprechend war das dann der Rahmen auch für das Brotbrechen. Wenn wir aber dann weiterlesen, dann sehen wir, dass das Abendmahl auch am Tag des Herrn abgehalten wurde. Und das ist wieder ein Hinweis auf unseren Sonntag. Und wir haben da Hinweise, dass es auch mal abends stattfand. Aber auch da, das ist eine Beschreibung, die wir hier haben, woraus wir das eben dann herleiten können. Sonntag deswegen, weil Sonntag der Auferstehungstag war und man dann natürlich an diesem Tag gerne das praktizierte und eben am Sonntag das Abendmahl gehalten wurde. Ich sage deswegen, es ist nicht vorschreiben, sondern beschreiben. Wir haben in der Bibel, vor allem in der Apostelgeschichte, viele Dinge, die einfach beschrieben werden. Aber etwas, das beschrieben wird, ist nicht gleichzeitig eine Vorschrift. Eine Vorschrift ist es dann, wenn es geboten wird. Und deswegen liegt es letztendlich in dem Ermessen der Verantwortlichen der einzelnen Gemeinde, wann das Abendmahl gehalten wird. Ja. Es kann Gemeinden geben, die sagen, wir machen das nur einmal im Monat. Andere sagen, wir machen es nur einmal im Jahr. Und andere sagen, wir machen es jede Woche. Und manche sagen, wir machen es zweimal pro Woche. Ja. Ich denke, das Mindeste, was gegeben sein soll, ist, dass es einmal im Jahr stattfindet. Das ist das Mindeste. Ja. Einfach deswegen, weil die Einsetzung ja entsprechend an Passa war, ja, beziehungsweise an dem Abend eben. Und deswegen, ja, diesen kleinsten Rhythmus, den sollte man auf jeden Fall aufrechterhalten. Aber einmal im Jahr ist natürlich sehr wenig. Wenn wir bedenken, dass in der Anfangszeit es so häufig war, dann möglicherweise oder so wie wir ableiten können aus der Schrift, weniger wurde, ist ein wöchentlicher Rhythmus, ja, das sonntags zu tun, eigentlich ein guter Rhythmus. Zumindest so sind wir hier der Meinung, ohne jetzt andere Gemeinden, die das anders praktizieren, deswegen verurteilen zu wollen. Also wichtig ist der Ort, also im Rahmen der örtlichen Versammlung, sonst ist Gemeindezucht nicht möglich. Wie soll das gehalten werden? Auch hier haben wir in dem Sinne keine Vorschriften, aber es gibt natürlich Dinge, die auf der Hand liegen, was das angeht. Ja. Es soll Anbetung vorhanden sein, denn es geht darum, Gott anzubeten. Es soll Dank vorhanden sein, denn wir danken ja für das, was er für uns getan hat. Es soll um das Werk des Herrn gehen, denn wir verkündigen ja seinen Tod. Also es macht keinen Sinn, zum Beispiel eine Stunde Fürbitte zu machen und dann am Ende zu sagen, so, jetzt teilen wir noch das Abendmahl aus. Unsere Gedanken, sagen wir mal, sollten ja auch auf dieses Werk gerichtet werden. Ja. Deswegen kann natürlich diese Anbetungsstunde schon mit allgemeinem Gebet beginnen, mit Anbetung beginnen, wo man Gott anbetet. Und desto näher das Abendmahl kommt, desto mehr sollte es dann auch um das Werk des Herrn gehen. Ja. Im Mittelpunkt soll natürlich der Herr Jesus stehen. Das ist hier ganz wichtig. Aber eine genaue Ordnung jetzt vorzugeben, es darf nur so sein, auch das wäre wieder nicht richtig, da letztendlich der Herr durch seinen Geist auch die Anbetung leiten soll, damit sein Name dadurch verherrlicht wird. Das heißt, auch hier gibt es unterschiedliche Abläufe. Wenn man andere Gemeinden besucht, dann ist da sicher manches anders, als es hier ist. Aber auch das ist in dem Sinne kein Problem. Wichtig ist, dass der Einzelne dieses Bestreben hat, ja, den Herrn anzubeten in Wahrheit, im Geist und in der Wahrheit, wie es der Herr Jesus selbst sagt. Und mehr Vorschriften machen in dem Sinne eigentlich keinen Sinn. Ja. Bei uns ist es üblich, dass wir erst Bibelverse vorlesen und dann beten, aber auch das ist keine Vorschrift. Es könnte auch eine Unterbrechung durch ein Lied geben. Auch das ist in Ordnung. Ja, wenn jemand sagt, jetzt singen wir dieses Lied, dann kann man das auch tun. Also hier besteht auch diese Freiheit und sollte auch bestehen, den Ablauf auch mal ein bisschen zu ändern. Ja. Also wir hatten den Ort, örtliche Versammlung, wie mit einer Freiheit, aber doch, dass diese Dinge zum Ausdruck kommen und vom Zeitpunkt her eben als guter Zeitpunkt der Sonntag vor dem Gottesdienst. Und wer, also diese 4W-Fragen, wer jemand, der gläubig ist und entsprechend auch diese Voraussetzungen erfüllt. Ich möchte da ganz zum Schluss nochmal auf diesen Aspekt eingehen. Die Voraussetzungen erfüllt, ja, hier geht es eben nicht um Voraussetzungen, dass man einen sehr hohen Grad von Heiligkeit erreicht haben muss. Ja. Also es geht nicht darum, dass am Abendmahl nur die teilnehmen, die Stufe 5 erreicht haben. Ja. Sondern das Ziel muss es sein, dass jeder, der gläubig ist, auch teilnimmt. Das muss das Ziel sein. Und diese drei Punkte, moralische Reinheit, lehrmäßige Reinheit, keine unreinen Verbindungen, sind normalerweise Punkte, die jemand, der zum Glauben kommt, nach einer bestimmten Zeit erfüllt. Ja, da muss er nicht erst 10 Jahre gläubig sein, sondern normalerweise kommt jemand zum Glauben, er wird dann irgendwann den Wunsch ausdrücken, sich taufen zu lassen. Dann gibt es entsprechend Taufunterricht, Taufvorbereitung. Und eigentlich kann man dann nach der Taufe auch gleich über das Abendmahl sprechen. Denn zum Beispiel die Verbindung zur Messe oder die Teilnahme an der Messe, die bricht ein Gläubiger sehr schnell ab. Ja, da muss er nicht erst 10 Jahre lang gläubig sein. Und auch die unzüchtigen Beziehungen, wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, ja, dann wird er damit brechen. Und Genauso Lästerung. Wenn jemand ein Lästerer ist, ist ja auch ein Punkt, den Paulus aufzählt. Ja, normalerweise, wenn jemand zum Glauben kommt, dann am nächsten Tag lästert er nicht mehr. Ja, oder am selben Tag, ja, im selben Moment normalerweise. Und somit geht es hier schon um Punkte, die eigentlich, sagen wir mal, erreichbar sind, wenn man wiedergeboren ist. Wenn diese Punkte einfach nicht erfüllt werden, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass jemand gar nicht wiedergeboren ist. Ja, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte weiterhin an der Messe teilnehmen, ja, ich möchte aber trotzdem hierher kommen, dann ist die Frage, hat er das Evangelium wirklich verstanden? Und hat er verstanden, dass das nicht zusammenpasst? Ja, und wenn das noch nicht verstanden wurde, dann ist die Frage, ist hier wirklich ein Werk von oben geschehen? Also das möchte ich am Schluss nochmal betonen, einfach auch als Ermutigung für diejenigen, die vielleicht sagen, ich bin noch nicht würdig genug. Ja, es geht nicht darum, wirklich Stufe 5 in Heiligkeit zu erreichen oder wie auch immer man das nennen mag, sondern es geht hier um diese Grundvoraussetzung. Ja, das letzte war noch mit der lehrmäßigen Reinheit und auch das ergibt sich ja, wenn man zum Beispiel das Glaubensbekenntnis, das wir haben, dann durchgeht, dann ergibt sich ja dadurch auch, ob jemand zum Beispiel die Dreieinigkeit leugnet. Ja. Oder andere Punkte und dann kann man sagen, also es tut mir leid, ja, die Lehren, die du vertrittst, die passen einfach nicht zusammen und da müssen wir uns einfach fragen, ja, wie sieht es wirklich aus mit deinem Glauben? Ist der wirklich echt oder, ja, oder wie Paulus zu den Korinthern gesagt hat, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Und wenn das dann so ist und das gegeben ist, dann freut man sich auch, ja, über jeden, der mit teilnimmt am Abendmahl und dass man diese Gemeinschaft miteinander haben darf und miteinander daran denken darf, was der Herr für uns getan hat und seinen Tod so verkündigen darf. Bevor wir im ersten Petrusbrief weitermachen, wollte ich noch zu dem Thema zwei Punkte ergänzen. Und zwar der erste Punkt, ich hatte erwähnt, dass das Abendmahl halten oder das Abendmahl nehmen, dass es auch teilweise ausgedrückt wird mit das Abendmahl feiern. Hat vielleicht jeder schon mal gehört, den Ausdruck. Dieser Ausdruck ist aber nicht in der Bibel, also in der Bibel wird es nie so bezeichnet. Ich hatte ja erwähnt, wie es bezeichnet wird, unter anderem auch Brotbrechen. Aber Abendmahl feiern oder das Mahl feiern, so wird es in der Schrift nicht bezeichnet. Und deswegen sollte man versuchen, das zu vermeiden, weil es einfach kein biblischer Ausdruck ist. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, Wein, was ist darunter zu verstehen? Und auch, kann ich gleich ergänzen, auch noch das Brot. Also Wein vom griechischen Wort her bezieht sich einfach auf das Produkt, das aus Trauben, aus dem Weinstock, kann man sagen, hergestellt wird. Und das konnte eben alkoholisch sein oder nicht alkoholisch sein. Also auch das, was wir als Traubensaft bezeichnen, konnte als Wein bezeichnet werden. Das ist auch in dem Sinne wichtig, weil es gibt Alkoholiker, also trockene Alkoholiker, die wollen lieber Traubensaft haben, einfach weil sie Angst haben, rückfällig zu werden, wenn sie beim Abendmahl eben Wein mit Alkohol zu sich nehmen. Und dann sagen manche, das geht nicht. Wenn du wirklich den Glauben hast, dann kannst du dem Herrn vertrauen, dass auch wenn du Alkohol zu dir nimmst, dass es dann nichts ausmacht. Ja. Und da muss man sagen, manche haben diesen Glauben und haben dieses Vertrauen und haben es so erlebt, dass sie alkoholischen Wein zu sich genommen haben während dem Abendmahl und nicht rückfällig geworden sind. Aber es gibt auch Gläubige, die haben dieses Vertrauen nicht. Ja. Und das ist ja ein Grundprinzip bei solchen Dingen. Wer den Glauben hat, der kann danach handeln, aber es ist problematisch, dieses dann im anderen abzuverlangen, der eventuell schwach ist im Glauben, was dieses angeht. Und da es von der griechischen Bedeutung her kein Problem ist, auch Traubensaft zu nehmen, sollte dann meiner Meinung nach in so einem Fall diesem Wunsch dann nachgegeben werden und demjenigen dann Traubensaft zur Verfügung gestellt werden, um auch das Abendmahl miteinander zu halten. Vom Brot her ist es so, das Brot wurde ja im Rahmen des Passas eingesetzt und von daher ein Punkt, den man beachten sollte oder was Gutes zu beachten, dass dieses Brot kein Sauerteigbrot ist, denn das war dieses Passabrot auch nicht. Das war eben ein Punkt, den man beachten sollte. Die genaue Zusammensetzung wird uns aber in der Bibel nicht genannt.